Bei uns geht es heute im Kollektiv-Podcast um das Thema Bildung und Bildungspolitik, quasi Quo Vadis und was läuft falsch. Und hier zu Gast im Kollektiv-Podcast Dr. Erhard Busseck. Wenn Sie nochmal Bildungsminister wären, was wäre Ihr Rezept?
Ja, zunächst einmal die Digitalisierung und der Mangel an Geräten, um das abzuhaken. Mhm. Ich glaube, diese Ausstattung in den einzelnen Elternhäusern oder Homeoffices, wenn Sie wollen, wird in die Richtung gehen, wie auch das Schulbuch ging. Das wird es umsonst geben müssen. Punkt. Mhm. Also das ist, glaube ich, rasch zu entscheiden. Mhm. Es rutscht in diese Richtung, weil ja an sich schon sehr viel zur Verfügung gestellt wird. Es ist nur die Frage, ob dann die Menschen den Umgang damit richtig lernen. Da vertraue ich aber auf die jungen Menschen, die ja da in der Adaption viel schneller und besser sind. Als noch von meiner Generation rede ich gar nicht, aber von denen, die da vor ihnen sind. Das ist wahrscheinlich das am leichtesten zu lösende Problem. Die andere Frage der Vielsprachigkeit ist natürlich auch die Vielfalt unseres Schulwesens. Das ist eine Vorentscheidung von kultureller Wichtigkeit. Okay, es kommen so und so viele aus den Balkanländern, wir haben viele Leute aus Afghanistan, wenn sie wollen und so weiter. Mhm. Was machen wir mit dem kulturellen Hintergrund? Wäre es nicht notwendig, dass man den kulturellen Hintergrund, aus dem die vielfach kommen, auch erhält, indem man entsprechende Lehrer auch einstellt, die heute in den Traditionen dieser Länder zu Hause sind und eben das Kulturelle und das Verständnis und natürlich die Sprache auch unterrichten. Also sozusagen völlig richtig, dass sie Deutsch können müssen, das ist gar nicht zu diskutieren. Aber ich glaube, diese Vielfalt zu erhalten, wäre im Sinne der Europäisierung und der Globalisierung eigentlich sehr wichtig.
Ja, wie erklären Sie sich, dass bisher eben seitens von verschiedenen Politikern, um das noch einmal zusammenfassend zu sagen, so viel Kosmetik auch betrieben wurde in der Bildungspolitik, aber noch nicht wirklich konkrete Maßnahmen gesetzt worden sind?
Das ist relativ leicht zu erklären, weil die Art der Politik, wie sie heute betrieben wird oder auch aufgefasst wird und wie sie medial dargestellt wird, sehr stark in die Richtung geht, es muss ein rascher Erfolg sein. Ne? Also was ist die Meldung von morgen? Und daher sind es kurzfristige Dinge. Wir haben eigentlich, und das haben Sie sehr richtig schon bemerkt, keine tiefere Diskussion der Bildungsfragen über längere Fristen und über längere Räume, sondern es muss irgendwas schnell sein. Wobei natürlich auch die Kompetenzen ständig hin und her geschoben werden. Also hier eine gewisse Ruhe in der Ordnung rund um die Bildung wäre dringend notwendig. Eine der Schwierigkeiten, das sage ich in meiner nicht sehr langen Erfahrung als Unterrichtsminister, war natürlich auch zum Teil die politischen Besetzungen in den Ministerien. Mhm. Also in aller Liebe zum Unterrichtsministerium, aber das, was ich dort vorgefunden habe und auch beobachtet habe, war streckenweise ein Ideologieministerium, wo man versucht hat, hier rasche Erfolge zu erzielen. Das ist überhaupt eine der Versuchungen der Politik. Das war in dem Sinn sozusagen eine gewisse linke Entwicklung, die da sichtbar war. Heute ist es eine ökologische Entwicklung. Ich glaube, das greift alles in Wirklichkeit zu kurz. Wir werden die Ökologieproblematik nicht lösen können, wenn wir nicht die Lebensumstände ändern. Das geht aber nicht von heute auf morgen und da brauchen wir eine längere Diskussion dazu.
Genau, man hat sich jetzt gemerkt, in Zeiten von Corona, wo auf E-Learning umgestellt wurde, so hat es zumindest geheißen, wie groß auch die Fallhöhe ist, sage ich jetzt mal, oder der Unterschied zwischen dem heutigen Bildungsminister und dann den tatsächlichen Schulen bzw. den Lehrern. Weil da werden einfach Direktiven ausgegeben und man versucht, ein bisschen Ordnung ins Chaos zu bringen. Eh schön, aber die einzelnen Schulen und Lehrer haben sich dann eigentlich nicht konkret ausgekannt, wie sie das auch umsetzen sollen. Das heißt, es ist halt keine Panik ausgebrochen im Bildungsbereich diesbezüglich, aber es war dann doch auch so, dass die Aufträge zu Hause halt nicht hundertprozentig so umzusetzen waren, weil immerhin einige Schüler zu Hause gar nicht über die technischen Möglichkeiten verfügen. Ich habe da mit einem befreundeten Lehrer drüber gesprochen, der hat in seiner Klasse, der unterrichtet an einer Brennpunktschule, das Problem, dass ja zum Beispiel nur ein Computer zur Verfügung steht in einem Haushalt für 4 bis 5 Personen, wo dann auch die Geschwister auf den gleichen Computer arbeiten sollen. Also E-Learning an unterschiedlichen Schulen, in unterschiedlichen Altersgruppen mit einem Computer zum Beispiel auch ganz schwierig. Also Digitalisierung ist sicherlich ein wichtiges Thema, das haben wir schon angesprochen, aber da geht es natürlich auch um Geld. Und die Frage ist, woher kommt das, beziehungsweise wie schichtet man das um? Haben Sie da irgendeinen Einblick?
Ja, also der Frage der Bildung muss man aber fundamental sagen, wenn es ja Notwendigkeiten gibt, die was kosten, dann ist das Geld auszugeben. Mhm. Also wenn ich vor der Frage stehe, soll ich jetzt die Auer mit 700 Millionen versorgen oder soll ich die Schulen, da kommt man mit weniger Geld als 700 Millionen übrigens aus, mhm, mit der entsprechenden digitalen Infrastruktur versorgen, dann bin ich für die digitale Infrastruktur und nicht unbedingt für die Auer. Mhm. Weil da ohnehin mehr Probleme entstehen. Also es ist eine Frage der Prioritäten. Wir brauchen hier nicht nur eine sektorale Diskussion, was muss im Bereich von Unterricht geschehen, sondern wir brauchen eine generelle Diskussion der wechselseitigen Abhängigkeiten, die hier existieren. Also das ist die Frage des Schwergewichtes. Das Tagespolitische hat in der Bildungspolitik nichts verloren, weil sie von grundsätzlicher Bedeutung ist und sie braucht eine längerfristige Auseinandersetzung, die hier existiert. Das ist die fundamentale Frage. Die zweite fundamentale Frage, die Sie mit einigen Bemerkungen auch angestoßen haben, ist die Tatsache, dass wir im Bereich der Schule eine stärkere Verankerung der Weiterbildung brauchen. Mhm. Wir gehen in dem Denken um die Schule immer noch davon aus, okay, wenn also jemand 9 Jahre in die Schule geht oder 13 Jahre in die Schule geht oder sowas, da hat er dann die Bildung und damit kommt er bis zum Lebensende aus. Mitnichten. Das fängt allerdings auch schon bei den Lehrern an. Ich bin mir nicht sicher, ob die Lehrerweiterbildung richtig funktioniert. Mhm. Ich weiß aus meiner bitteren Erfahrung und von Institutionen, in denen ich noch verankert bin, die Nachfrage von Lehrern, ihre eigene Weiterbildung zu betreiben, hält sich in Grenzen. Allein schon, dass die Heiligkeit der 2 Urlaubsmonate Juli, August hier gegeben. Ja, ich bin da schon der Meinung, Sie kriegen ja Zeit dafür, also könnte auch durchaus sein, dass Sie in der Zeit mehr Weiterbildung frequentieren, als Sie das gegenwärtig tun.
Okay, also Sie sehen auch die Lehrer da in der Verantwortung natürlich, dass sich Dinge ändern. Das ist das eine. Das andere ist, es muss natürlich auch ausgegeben werden, sozusagen, in welche Richtung es geht. Also würden Sie Schultypen ändern, würden Sie Administrationen zusammenlegen oder Zuständigkeiten ändern? Und wenn ja, welche?
Da sind Sie bei einem entscheidenden Punkt, der ein Fehler der Politik generell ist. Wir denken zu sehr in organisatorischen Kategorien. Also wenn Sie sagen, Schultypen ändern, die Frage ist, wir müssen die Inhalte ändern und nicht die Schultypen. Denn wenn wir die Schultypen ändern, braucht man wieder Jahre, bis das 8 Jahre durchgerendet ist und bis wir wissen, wie es ist und was man eigentlich ändern muss und dergleichen mehr. Ich halte die Inhaltsdiskussion für von ungeheurer Bedeutung, denn das, was sich in der Welt global ändert, ist die Inhaltsfrage. Wir kommen plötzlich darauf, dass die Globalisierung auf einem Sektor eine Bedeutung bekommt, von der wir es nie geglaubt hätten, nämlich im Gesundheitswesen wegen eines Virus. Der hat uns die Globalisierung bewusst gemacht. Wie haben wir reagiert? Regionalisierung. Also sperren wir uns ab voneinander, dann ist das Problem gelöst. Funktioniert aber nicht, muss man auch deutlich sagen. Das haben Sie nicht nur in Italien gemerkt, sondern auch in Wuhan. Also hier ist der globale Aspekt. Das heißt, wir brauchen auch globale Regelungen. Und da spielt die Migration eine Rolle. Aber auch, und das würde ich nicht nur einschränken auf diese Tatsache, sondern auch die wirtschaftliche Verflechtung. Man wird sich anschauen müssen, was wir brauchen. Ich nehme einen Bereich herbei, wo wir überraschenderweise sehr gut sind. Das ist im Bankenwesen, zum Beispiel in Mitteleuropa und Südosteuropa. Und man wird sich anschauen müssen, wie etwa die Ausbildung im Bereich des Geldwesens und damit der Wirtschaft hier für einen größeren Raum mehr und mehr gemeinsam sein muss. Denn wahrscheinlich finden sehr viele Leute in Zukunft ihre Arbeitsplätze, wenn sie hier ausgebildet werden, in der Slowakei oder in Rumänien oder sonst was, weil wir ja da auch entsprechend vertreten sind. Und umgekehrt brauchen die auch den Austausch, damit sie hier unsere Systeme, unsere Denkweise kennenlernen. Ich glaube, die Bildung verträgt nicht eine Abgrenzung oder Zäune oder so irgendetwas. Die Sehnsucht ist heute sehr groß, wieder Zäune zu errichten, um nicht zu sagen Mauern. Aber ich verweise stets darauf, die längste Mauer, die wir auf der Welt haben, ist die chinesische. Und die hat China überhaupt nicht beschützt, sondern die Mongolen sind gekommen, so oder so. Und die ganzen Mauern, die wir heute gedanklich errichten, ist, die Dinge kommen. Und wir haben sie zur Kenntnis zu nehmen und haben eigentlich Rechnung zu tragen, dass wir das lernen, damit umzugehen und auch die Kenntnisse übernehmen, die andere haben.
Wir haben auch in unserem Vorgespräch zum Thema Bildung kurz darüber gesprochen, dass es einiges an Blockaden gibt und das sind auch teilweise bürokratische Hürden. Wenn man jetzt im Bildungsministerium tätig ist oder Bildungsminister ist oder Ministerin, hat man hier auch ein bisschen bürokratische Hürden natürlich, mit denen man kämpfen muss, um Dinge zu verbessern oder umzustellen. Also ich höre da jetzt ein bisschen raus, wenn es ums Thema Inhalte geht und nicht Schultypen, sind Sie da jetzt quasi dafür, dass man es so lässt, wie es jetzt ist, oder sollte man eine große Gesamtschule machen, wo man einfach Talente sozusagen raushebt und fördert?
Also ganz offen gesagt, nicht aus ideologischen oder Parteigründen, ich bin kein Anhänger quasi einer Einheitsschule, weil sie bei einer Einheitsschule etwas leisten müssen, was noch teurer ist, nämlich Differenzierung. Die Einheitsschule funktioniert nur, wenn sie in der Einheitsschule selber differenzieren, sonst gehen einfach Wissensbereiche unter. Da ist die Frage, haben wir die Lehrer? Das schaut ja nicht so aus, dass wir die in Wirklichkeit haben. Das ist also eine der Schwierigkeiten. So wird es weiter ein gewisses differenziertes Schulwesen geben. Vielleicht aber mit der Erleichterung, dass man sozusagen innerhalb der einzelnen Typen stärker differenziert und auch mehr Mobilität erzeugt, im Sinne einer Nachfrage. Was wird überhaupt notwendig sein, dass wir es wissen, dass es weitergegeben wird? Die Untersuchung findet meines Erachtens auch zu wenig statt. Das ist, glaube ich, dringend notwendig, das zu machen. Hier bin ich etwas kritisch zu den Universitäten und noch kritischer zu den diversen Thinktanks, die es auf dem Sektor auch gibt. Die müssten also versuchen, dass die Dinge umgesetzt werden. Ich sage immer in einer etwas primitiven Formulierung, wir brauchen nicht so viele Thinktanks, wir brauchen Do-Tanks. Also sozusagen Einrichtungen, die das in Wirklichkeit realisieren.
Wie erklären Sie sich, dass der Bildungsminister bzw. die Bildungsministerin als Posten immer wieder für Lacher am Stammtisch auch gut war die letzten Jahrzehnte? Wenn man sich anschaut, die Elisabeth Gera beispielsweise, über die Leute sagen, eine ehemalige Handarbeitslehrerin, ist das auch so ein bisschen ein Wanderpokal dieser Bildungsministerposten und liegt da ein bisschen auch der Hund begraben, dass man das dann doch nicht so ernst nimmt, weil das eben aus parteiideologischen oder aus Gründen der kurzfristigen Nichtrealisierbarkeit sozusagen nicht in greifbarer, substanzieller Nähe steht zum nächsten Wahlerfolg. Oder jetzt auch der Fassmann zum Beispiel, wenn Sie sich angeschaut haben, eben auch er hat ja immer wieder für den einen oder anderen Schmunzler gesorgt. Liegt es so an den mangelnden Persönlichkeiten, dass die Partei das nicht ernst nimmt?
Das Problem ist tiefer und hat eine lange historische Linie. Das, wofür Sie reden und wo ich natürlich etwas dafür hätte, wäre die Bildung gesamthaft zu sehen. Dort aber dann aus Gründen, weil die Frau Firnberger Ministerium gebraucht hat, seinerzeit bei Kreisky, hat man Wissenschaft und Unterricht getrennt. Die Kultur ist ja überhaupt zum Wanderpokal geworden, die quer durch die Gegend geht. Da weiß man heute nicht einmal genau, wer hier zuständig ist. Weil natürlich Chefsache ist die Kultur, hat es einmal geheißen. Das ist ein Originalzitat, Bundeskanzler Klima, nur damit man daran erinnert. Also da sind sehr viele Unsinnigkeiten in Wirklichkeit passiert. Ilse Gera möchte ein bisschen in Schutz nehmen. Sie hat sicher vom Pflichtschulwesen etwas verstanden. Da hat sie auch begonnen im Zillertal, ich kenne den Ort, wo sie tätig war, wo sie auch Erinnerungen hinterlassen hat. Das konnte sie. Mit dem höheren Schulwesen hat sie es nicht ganz gehabt. Sie hat aber dann im Sektionschef Maringer und in Höllinger und so weiter durchaus Leute gehabt, die damit relativ gut umgegangen sind. Da muss man dazu sagen, die Bildung ist besonders eine Frage eines kundigen Beamtenwesens. Und da ist natürlich die Schwierigkeit, dass die Kontinuitäten gering werden. Ich gestehe Ihnen, ich bin mittlerweile dafür, dass es wieder die Pragmatisierung gibt. Nicht, weil es ein Sicherheitssystem ist, sondern weil Sie überhaupt wissen, wer sitzt dort, auf welche Zeit, wie lange und ist daher auch appellierbar. So ist es immer eine ständige Tauscherei und dann kommt wieder jemand anderer und ja. Jeder versucht sich dann selbst zu verwirklichen und das kann es in Wirklichkeit nicht sein.
Also der Bildungsministerposten sollte mal von Wissenschaft getrennt werden. Ich denke mal, das ist vielleicht auch zielführend, weil das eine mit dem anderen ja eigentlich wenig zu tun hat, außer dass man sich austauschen sollte wahrscheinlich, in welchem Sektor die Wissenschaft Menschen benötigt, die da tätig werden, oder?
Und, ja, das ist ja. Nicht unbedingt eine Sache des Ministers. Das ist eine Sache der Universitäten etwa und alle Einrichtungen, die existieren, der pädagogischen Akademien und dergleichen mehr. Pardon, Sie hassen, glaube ich, nicht mehr pädagogische, oh ja, hassen Sie da. Also pädagogische Hochschulen, halt, so heißt es.
Genau.
Ja. Das ist ja auch ein Symbol. Also ich bin noch aufgewachsen seinerzeit mit Lehrerbildungsanstalten. Und dann kam Schritt um Schritt pädagogische Akademie, pädagogische Hochschulen und dergleichen mehr. Da merken Sie schon die ganze Unsicherheit, die hier existiert. Wobei, und das habe ich zuerst schon gesagt, die Sehnsucht, organisatorisch irgendetwas zu verändern, ungeheuer groß ist und da bleibt der Inhalt auf der Strecke. Die Inhaltsdiskussionen finden hier viel zu wenig statt.
Und Sie haben vorher das Thema Pragmatisierung angesprochen, in Bezug auf welchen Posten? Den Posten des Bildungsministers, der Bildungsministerin direkt oder einfach eines hochrangigen Beamten?
Sicher nicht. Ich würde eher sagen, dass es gerade in dem Bereich eine gewisse feste Beamtenstruktur geben müsste, die aber natürlich auch sehr öffentlich sein muss, dass man sich entsprechend hier austauschen kann. Sie haben heute die Schwierigkeit, das erlebe ich als doch ein gewisser Kenner der österreichischen Verwaltung, Sie haben schon ungeheure Mühe festzustellen, wer ist für was zuständig. Ne? Das ist überhaupt ein Kennzeichen, das kritisiere ich generell. Also, wenn es ein Landwirtschaftsministerium geben und ums Gewusst, die sind für Landwirtschaft, für Forstwirtschaft, notfalls für Wasserwirtschaft zuständig. Heute ist die Frau Landwirtschaftsminister für Tourismus zuständig, irgendwo für die Kultur, ein bisschen Europa und dergleichen mehr. Das ist ja in Wirklichkeit unsinnig. Also hier sollte eine stabilere Verwaltungsstruktur überhaupt existieren, insbesondere in einem Bereich, wo sie Stabilität brauchen. Denn die Bildungspolitik braucht Stabilität. Um auch die Vergleichbarkeit sicherzustellen und um die Differenzen von dem, was man braucht, was geliefert wird und was nicht geliefert wird.
Man weiß ja im Moment eigentlich gar nicht, wer von der Beamtenstruktur her da dahinter steht. Es werden ja für die breite Masse der Bevölkerung immer nur die Galionsfiguren getauscht, die Minister, und dann werden auch noch die Ministerien durchgemixt, sodass man eigentlich gar nicht mehr konkret weiß. Wenn man sich heute die Wikipedia-Seite durchliest zum Thema die verschiedenen Ministerien, die es in Österreich gegeben hat, sieht man auch, welcher Ministerium zu welchem dazugelegt wurde. Jedes Mal wird dazu getauscht und so weiter, sodass es gar nicht mehr so richtig nachvollziehbar ist, wer eben auch wirklich von der Regierungsseite her schon die Kompetenz hat. Geschweige denn, dass man als normaler Bürger, der halt ein grundsätzliches Interesse an Politik hat, da überhaupt noch einen Durchblick hat. In der Bildungspolitik ist da zu viel Verwaltung derzeit auch?
Ganz sicher. Also meine Frau war eine Lehrerin an einer höheren Schule, die hat mir erzählt, in ihrer Schule ist bei den Konferenzen die Hälfte bis zwei Drittel der Zeit aufgegangen, um die Erlässe zu verlesen, die von dem Ministerium gekommen sind. Und da waren alle erschöpft und dann hat man nicht geredet über die pädagogischen Probleme, die es vielleicht an der Schule dann dort oder überhaupt gibt. Da ist eine der Schwächen. Das Erste, das haben Sie auch sehr richtig gesagt, ist auch die ständige Versuchung der Politik, Augenblickserfolge zu erzielen. Politik wird heute gemacht im Hinblick auf die Schlagzeile vom nächsten Tag. Und das hat aber zur Folge, und das ist ein Charakteristikum der Medien, nichts ist so alt wie die Zeitung von gestern. Also daher haben Sie hier überhaupt keine grundsätzlichere Betrachtung. Ich würde gerne die Frage an Sie richten, welche bildungspolitische Diskussion haben wir gegenwärtig unter Einschluss der Regierungsparteien, aber auch der Opposition. Also die Neos stehen da ziemlich allein da, die würden sich den Mund aufmachen und sagen, halt, Bildung gibt es auch noch. Aber da reagiert auch niemand drauf.
Ja, es kommt dann tatsächlich ein bisschen so vor, als würde da wenig Reaktion stattfinden. Natürlich, jetzt wo eben auch seitens der Opposition bei der SPÖ wieder das Thema ein bisschen mehr auf der Agenda steht, will man sich da jetzt auch diesen schicken Neos-Anstrich verpassen, habe ich ein bisschen den Eindruck, aber tatsächlich Entscheidungen werden dann im Moment halt dann doch noch ein bisschen woanders getroffen. Deswegen ist es halt immer schwierig. Ja, die Opposition hat bezüglich Bildungspolitik interessanterweise immer super Ideen, die ganz knackig umzusetzen sind. Aber natürlich geht es einerseits um die Finanzierbarkeit und andererseits um das, wer dann tatsächlich an den Schalthebeln sitzt. Jetzt haben mir verschiedene ehemalige Minister jeweils erzählt, sie hatten auch den Eindruck von ihrem Amt, dass man ein bisschen zu wenig Durchgriffsrechte hat. Wie sehen Sie das? Wenn man jetzt an der Regierung ist oder wenn man Teil der Bundesregierung ist im Moment, kann man überhaupt Dinge konkret so verändern, dass sie nachhaltig wirksam sind?
Da kann ich nur aus meiner Erfahrung sprechen, nicht um mich selbst zu beloben, aber ich habe in meiner Zeit ein paar Dinge hinterlassen. Mhm. Zum Beispiel eine Universitätsreform oder die Einführung der Fachhochschulen. Mhm. Das war durchaus möglich in einer entsprechenden Diskussion. Aus dem Ministerium und aus dem Kontakt mit Fachleuten konnten wir das durchsetzen. Also da sind schon bleibende Spuren da. Nur da muss man sie entsprechend einsetzen und Abschied nehmen von den Augenblickserfolgen. Also mhm. die Politik leidet generell darunter, der Meldung vom Tag. Also um sehr konkret in die jetzige Zeit zu sagen, wenn die geschätzten Parteien, vor allem auch die Opposition, aber nicht nur, statt die viele Zeit, die sie in den Untersuchungsausschuss zur Ibiza-Sache investieren, in wirkliche Sachfragen investieren. Mhm. Hinein, was machen wir nach der Corona-Krise? Welche Art von Arbeit brauchen wir in Wirklichkeit? Nicht nur, wenn die Frage finanziert, weil irgendwann einmal werden Rechnungen zu zahlen sein, sondern welche Zugangsweisen hier notwendig sind, was die eigentlichen Fragestellungen sind. Da ist meines Erachtens auch nichts da.
Mhm. Gibt es im Moment Politiker verschiedener Couleur vielleicht ja auch, die Sie inspirieren, wo Sie sagen, die haben noch den richtigen Drive, die haben die richtige Idee, die derzeit entweder in der Opposition sind oder in der Regierung?
Im Bereich der Bildungspolitik.
Generell, aber auch im Bereich der Bildungspolitik, ja genau.
Ja, generell würde ich mir wünschen, dass manches ausformulierter ist, als es gegenwärtig der Fall ist. Ich gestehe, ich bin sehr für die Koalition mit den Grünen gewesen, muss aber leider sagen, ich bin da ein bisschen enttäuscht. Ich sage Ihnen ein Beispiel, die Frau Gewessler gefällt mir an sich sehr gut, aber wenn sie dann zur Verkehrspolitik vorschlägt, man muss die Nebenbahnen irgendwie aktivieren und die Bahnhöfe renovieren, dann ist das mit Sicherheit zu wenig. Mhm. Also das Verkehrssystem verträgt andere Maßnahmen. Und das ist eine ganz entscheidende Frage. Ist ein Infrastrukturproblem, wo man im Übrigen auch einiges Geld hineinstecken kann und Arbeitsplätze schaffen. Also die Diskussion gibt es eigentlich nicht. Die vermisse ich. Ich probiere das auch jetzt mit Initiativen, Hinweise auf welche Korridore notwendig sind, zu bringen. Aber da ist leider auch die Kurzfristigkeit sehr stark.
Genau, Sie sind ja immer noch im tagesaktuellen politischen Geschehen natürlich aktiv, ziehen ein bisschen Fäden im Hintergrund, wo es geht, aber sind ja auch, was ja das Motto ist vom Kollektivmagazin, Inspirator sozusagen. Ich nehme mal an, Sie werden ja auch mit aktuellen Politikern immer wieder Gespräche führen oder Politikern ins B vielleicht. Wie inspirieren Sie da die nächste Generation an Politikern? Was ist Ihnen da wichtig?
Also das ist sehr rührend, dass ich mir zutraue, dass ich an Fäden ziehe. Ich würde sagen, ich habe schon das Problem zu finden, wo überhaupt Fäden laufen. Das kann man auch nicht dran ziehen. Okay. Aber da sage ich Ihnen, das ist in der Natur der Politik, die Nachfrage von aktuellen Ministerverantwortlichkeiten oder politischen Sprechern, irgendjemand zu fragen, hält sich durchaus in Grenzen. Das liegt in der Natur der heutigen Politik, weil sie sozusagen sich selber präsentieren müssen. Das haben sie im Extremen, zum Beispiel bei der Fülle der Pressekonferenzen, die es während der Corona-Krise gegeben hat. Ich hätte mir gewünscht, dass sozusagen mehr Virologen auftauchen, die dann sehr ehrlich sagen, was sie wissen und was sie nicht wissen. Ne? Mhm. Aber da hat sich eine Gilde von Virologen herausgebildet, die sind die Theologen unserer heutigen Zeit eigentlich irgendwo geworden. Wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob ich wirklich was davon verstehe. Wir haben die Virologen mehr imponiert, die gesagt haben, das weiß ich und da weiß ich noch nichts, weil wir uns in vielen Dingen ja die Erfahrungen hier fehlen. Also die Natur der politischen Diskussion müsste sich hier dringend verändern, wobei in aller Liebe zu den Universitäten, und ich bin einer, der die Bedeutung der Universitäten immer sehr hoch ansetzt, würde ich mir auch ein stärkeres Engagement der Universitäten in den einzelnen Fragen hier wünschen, von sich aus die Dinge zu erklären. Aus dem Bereich der Bildungswissenschaften hört man hier und da ein oder zwei, die irgendwas sagen, aber dann ist eigentlich auch schon aus.
Wo sehen Sie eigentlich das gröbste Problem? Was sollte man als erstes angehen, um wieder auf die Bildungspolitik zurückzukommen? Wie würden Sie aktuelle Politiker da inspirieren?
Ich würde umdrehen und würde sagen, wir müssen angesichts der Situation und der rasanten technischen, aber nicht nur technischen Änderung, sondern auch der gesellschaftlichen Änderung schauen, welche Bildung, Ausbildung und Weiterbildung brauchen wir hier. Das halte ich für das Akuteste. Ich habe nicht den Eindruck, dass die Diskussion sehr intensiv hier stattfindet.
Woran liegt es?
An der Vordergründigkeit, die generell ist. Es will jeder sozusagen vom Augenblick her etwas haben. Das muss man auch der zivilen Gesellschaft vorwerfen. Man kann zu Corona viel sagen, aber wenn das dringendste Problem dann ist, wie ist das mit den Strafmandaten und kann ich am Donaukanal mich entsprechend hier bewegen und alles Mögliche sagen, na, da wäre ich nachdenklich. Ne?
Ja, die Leute demonstrieren für das Klima, die Leute demonstrieren für Black Lives Matter und für verschiedene andere Initiativen, aber für die Bildung hat man jetzt noch keine 10.000 Leute in den letzten Jahren auf die Straße gehen gesehen, oder? Pflegepersonal ist auch auf der Straße gewesen. Ist da von der Bevölkerung auch zu wenig Druck da für Reformen?
Pflegepersonal war nicht zur Gänze auf der Straße, sondern das war ein bestimmter Bereich, der hier aufgetreten ist.
Wenn es der Bundeskanzler ist, der anruft, können Sie gerne rangehen. Stört mich nicht.
Nein, keineswegs. Das wird abgestellt. Da habe ich die Gewerkschaft im Verdacht, dass sie die 4-Tage-Woche damit altrieren wollten. Das ist ein bisschen instrumentalisiert worden. Wir haben ein Problem mit dem Bereich. Die Bezahlung ist nicht entsprechend. Ist außer Frage. Aber das ist ein bisschen vordergründig. Und im Moment können Sie ja feststellen, dass niemand irgendwas dazu sagt. Ne?
Und bei der Bildung, wird da zu wenig Druck gemacht?
Ja, es ist die Frage, hat die Bildung eine Lobby? Also in aller Liebe zur Lehrergewerkschaft, die war eigentlich immer nur da in Richtung von mehr freie Tage und bessere Bezüge. Ist berechtigt, bessere Bezüge kann man sich durchaus wünschen. Das ist auch ein legitimes Interesse der Gewerkschaft, aber die Inhaltsdiskussion von den Interessenvertretern war sehr schwach. Da waren fast die Elternvereine etwas besser von diesen Organisationen hier, die auch hier und da Fragen gestellt haben, was man hier tun sollte. Und dann ist es natürlich auch eine Überprüfung allgemein gesellschaftspolitischer Art, die im Moment eigentlich nur in einem Teil stattfindet. Das ist das Immigrationsproblem, ne? Wobei natürlich das auch von der falschen Seite her kommt. Also mit allen Maßnahmen, die verhindern wollen, dass Leute zu uns kommen, hat natürlich jeder Politiker sofort eine Mehrheit. Ohne zuzugeben, dass wir in Wirklichkeit den Zuzug brauchen, weil wir verschiedene Bereiche gar nicht mehr selber bestreiten können. Oder wenn Sie ein paar Etagen weiterdenken, wir ja auf mehr Gemeinsamkeit zugehen. Ich meine, wir Europäer sind heute nur mehr 5% der Weltbevölkerung. Haben ein gewisses bildungsmäßiges und wissenschaftliches Kapital, das muss man hier anfügen, aber wie das entsprechend genutzt wird und wie das stärker gemeinsam sein wird, die Diskussion gibt es leider nicht. Ich habe mich immer bemüht, das sehr zu betreiben, aber da werden Sie sehr rasch sehr einsam.
Denken wir mal ein bisschen visionär. Wie schaut die Schule der Zukunft aus im besten Fall? Weil Sie haben ja schon angesprochen, man muss natürlich in Richtung Zukunft denken, man muss natürlich ganz Europa oder die EU-Mitgliedstaaten mit einbeziehen. Man wird vielleicht auch in diese Länder zum Arbeiten hingehen und so. Wenn es jetzt um die inhaltliche Debatte geht, wie schaut es dann aus? Wird man dann Rumänischunterricht haben, unter anderem auch? Wird es überhaupt noch Fächer geben oder... Wie sehen Sie das? Was wäre optimal?
Es wird sicher die Angebote in diese Richtung geben müssen, um quasi die kulturellen Ergebnisse dieser Teile von Europa irgendwo zu sichern und grenzüberschreitende Kooperationen. Ich fürchte ja, dass in der Folge der Corona-Krise quasi der Schüleraustausch und weitergehend der Studentenaustausch, also Erasmus und alle diese Programme eher weniger werden als mehr, was ich für einen Riesenfehler halte, wenn das in Wirklichkeit passiert. Also für die Flexibilität des Systems müsste man was tun. Es müsste leichter sein, auf tieferen Ebenen Veränderungen der Aufgabenstellung von Schulen herzustellen und quasi da einen Wettbewerb der Angebote zu erzeugen. Ich glaube, was gerade übersehen wird, ist, dass die Privatschulen ungeheuer zunehmen, weil die Eltern den Verdacht haben, dort lernen die Kinder wenigstens noch was. Also darüber müsste die öffentlichen Schulen sehr, sehr nachdenken, was sie hier mehr tun müssen, um eine Qualitätsverbesserung auch zu signalisieren.
Herr Busseck, vielen Dank, dass Sie sich kurz die Zeit genommen haben, um mit uns das Thema Bildungspolitik zumindest ein bisschen in den Randbereichen anzudiskutieren, muss man sagen. Also wir haben geredet über ein bisschen Showpolitik, über die Tatsache, dass ein bisschen zu wenig in die Zukunft gedacht wird. Auf der anderen Seite wird auch ein bisschen zu viel Verwaltungsapparat aufgebaut oder ist aufgebaut worden, der eine Reform auch schwierig macht. Die konkreten Probleme für die Lehrerinnen und Lehrer werden sich ja wahrscheinlich auch in der Zukunft jetzt nicht direkt ändern, sind ja auch direkt abhängig von Klassengrößen und der Möglichkeit überhaupt individuell unterrichten zu können. Jetzt habe ich nur eine abschließende Frage. Welche Anforderungen wird es an den Lehrerberuf in der Zukunft dann noch geben, wenn jetzt davon gesprochen wird, so viele verschiedene Unterrichtsfächer bzw. Disziplinen, die man da mittlerweile unterrichten muss. Es geht eigentlich nur noch um Inhalte, Inhalte, Inhalte. Jetzt ist ja der Schüler, so wie damals, auch heute, keine Festplatte, die man einfach mit Daten vollstopft, sozusagen von allen Seiten. Man muss ja irgendwo auch einmal Talente fördern und in Richtung Spezialisierung vielleicht auch gehen, wenn man das eben rausfindet. Und das wäre eine Früherkennung wahrscheinlich wünschenswert, oder? Im Kindergarten wird da schon genügend, oder in der Volksschule oder so, die wir derzeit haben, oder in der Hauptschule, wird da schon genügend in diese Richtung gedacht? Oder verpassen auch viele junge Leute jetzt den Sprung auf den Zug Richtung Zukunft für sich selber auch? Weil sie den Zündfunken nicht kriegen.
Zu einem Teil der Diskussion, die wir früher geführt haben, muss ich dann sagen, wenn Sie eine Früherkennung machen und entsprechend reagieren wollen, dann gehen Sie noch weiter weg von jeder Art von Einheitsschule. Das muss man schon sagen, das ist ein Widerspruch in sich. Mhm. Oder man macht ein sehr variationsreiches System. Ich würde den Gedanken weiterführend mir wünschen, dass es mehr Flexibilität geben sollte. Also es sollte Schulversuche anderer Art geben. Ich habe die Sergal-Popper-Schule zum Beispiel für eine gute Idee gehalten. So ähnliche Dinge sollte man hier versuchen mit verschiedenen Ansätzen hier. Wobei natürlich das dann wieder zusammenhängt mit den Anforderungen. Wenn es eine bestimmte Minimalanforderung gibt oder eine Anforderung, welche Bildung man haben muss, um bestimmte Positionen, berufliche Positionen zu haben, bleibt natürlich die Flexibilität auf der Strecke. Ne? Da hast du dann gewusst, ob der dort was gelernt hat, und ähnliche Vorurteile sind ja immer sehr rasch zur Stelle in diesen Problematiken. Also da glaube ich, wird man auf eine gewisse Flexibilität und Mobilität zugehen und auf eine rationalere Diskussion. Die Bildungsdiskussion ist streckenweise ideologisch überlagert, und zwar von Ideologien, die es eigentlich fast gar nicht mehr gibt, muss man auch sagen. Da bewegen wir uns in einem Art politischen Museum, die immer hier auftauchen und sich nicht mit den Anforderungen unserer Zeit auseinandersetzen. Also hier, glaube ich, ich glaube, der Angelus Silesius hat es gesagt, Mensch werde wesentlich. Wir werden wesentlicher werden müssen in diesem Bereich.
Wie schaffen wir es, dass der Posten als abschließende Frage jetzt wirklich des Bildungsministers, der Bildungsministerin wieder eine Stelle wird, wo man sagt, da ist man auch inspiriert dadurch, weil eigentlich ist ja das ein ganz wichtiger, zukunftsweisender Posten, den man auch haben kann in der Bundesregierung, glaube ich. Man sollte nicht als Oberste, Sie haben ja schon angesprochen, Verwaltung ist ja das eine. Ne? Und auf der anderen Seite braucht es manchmal ein bisschen Inspiration auch für die Lehrer, für die Schulen, für die Eltern, für die Kinder.
Der Posten wird dann interessant werden, wenn wir eine spannendere Bildungsdiskussion haben und wenn hier sozusagen unter Perspektive Zukunft sichtbar ist, wo man irgendwas bewirken kann. Mhm. Also den Mangel zu verwalten allein, das ist zu wenig, sondern auch Dinge machen zu können. Ich erinnere mich gerne, wie ich beginnen durfte, das Fachhochschulwesen aufzubauen, weil das heute ein wesentliches Element ist. Es ist übrigens eine der Erfolgsstories, die wir im Bildungswesen zweifellos hier haben. Diese Dinge erzeugen dann auch eine gewisse Attraktivität und, wie ich Ihnen gestehe, auch eine Freude für den oder die, die das Ministeramt verwalten.
Vielen Dank, Herr Busseck, für das Gespräch.
Mit Vergnügen. Alles Gute.